Also ich möchte ganz zu Beginn Bücher vorstellen, die ich also bei den Vorbereitungen benutzt habe und die ich für sehr wertvoll erachte. Zwei habe ich, also ich habe noch nicht alle ganz durchgelesen, aber die, die ich durchgelesen habe, die sind also wirklich für mich eine wertvolle Hilfe gewesen. Und das sind vor allem die Mühlan-Bücher. Ich finde einfach an dem Ehepaar Mühlan so toll, dass sie Anteil geben an ihrem Leben. Und ihr wisst ja selber, man lernt von Vorbildern, von solchen, die schon positive Erfahrungen gemacht haben, und sagen, oh ja, das übernehme ich in meinen Erziehungsalltag oder das übernehme ich nicht. Und da muss ich sagen, da habe ich von Mühlan wirklich so viel Wunderbares gelernt. Und da will ich nochmal nachholen vom letzten Mal, Kleinkinderziehung, das Buch Bleib ruhig, Mama. Einige von euch kennen es vielleicht schon. Also ich habe ja auch den Vortrag nach dem Buch aufgebaut. Und dazu noch den James Dobson, der christliche Familienratgeber. Der geht so vom Babyalter bis zum Greisen. Ja, also es ist wirklich ganz fein im Frage-Antwort-Stil aufgebaut. Also wirklich ganz fein zum Lesen. Heute beschäftigen wir uns dann mit dem Alter Vorschule bis Vorpubertät. Da kommt das Buch sehr zum Tragen. Ist was, Mama? Habe ja auch mit viel Gewinn gelesen und es ist eben so praktisch und heute wollen wir ja ganz besonders ganz praktisch werden. Und dazu das Buch Papa rückt die Scheine raus. Das ist auch ganz fein, Umgang mit Geld bei den Kindern, ja. Und das Neue, ich weiß nicht, ob das schon jemand kennt, aber das finde ich auch wichtig. Mama, Papa hat gesagt, der Umgangston in der Familie. Also das finde ich, sollte man auch unbedingt einfach mal gelesen haben. Ist geschwind bald durchgelesen, ja. Die Preise, die stehen dann hinten drauf. Also das kann ich auch gut empfehlen. Und dann, ich sag's schon mal, ich werde es aber dann nächstes Mal nochmal wiederholen, für die Teenager ist dann das Buch sehr gut, Vergiss es, Mama. Das habe ich auch mit viel Gewinn gelesen. Und für die Teenager selbst, ja, zwischen 12 und 17, auch ganz fein als Vorbereitung für das Teenageralter. Und zur sexuellen Aufklärung, auf das Thema gehe ich dann nächstes Mal tiefer ein, eben die Aufklärungsmöglichkeiten, da empfehlen Mühlern aufklären, aber wie und unserem Kind zuliebe. Die habe ich jetzt noch nicht gelesen, haben nur eben das, was Mühlern schon daraus entnommen haben, auch wieder übernommen, aber da, das ist sicher eine Pflichtlektüre auch in der Kindererziehung, denn ich bin so dankbar, dass wir jetzt in einer Generation leben, wo man wirklich so offen auch über diese Dinge sprechen kann. Ihr wisst vielleicht von euren Eltern her, ob ihr überhaupt aufgeklärt worden seid oder gar nicht so reingestolpert seid, auch ins Jugendalter. Also von mir muss ich so sagen. Und da bin ich so dankbar, dass man auch Hilfsmittel kriegt, wie man Kindern einfach diesbezüglich Hilfen mitgeben kann. Also die Bücher, die kann ich sehr empfehlen. Das zu Beginn. Nächste Vorbemerkung, gerade wir werden jetzt sagen, ja Silvia, was willst denn du gerade bei dem Thema sprechen? Du hast ja noch gar kein Kind in der Vorschule und noch kein Kind bis hin zur Vorpubertät. Und da will ich einfach eben sagen, ich verstehe mich gerade heute Abend mehr als Sprachrohr von den Leuten, die eben schon gute Erfahrungen gemacht haben. Und ich habe ja selber am meisten gelernt, die haben wirklich, also für den Vortrag habe ich glaube ich 20 Stunden gebraucht, aber ich habe halt selber dadurch sehr viel gelernt. Und eine zweite Vorbemerkung noch dazu, wenn ihr jetzt sagt, na gut, ich habe auch kein Kind mehr in diesem Alter, da ist mir einfach im Nachdenken drüber wichtig geworden, dass Gott vielleicht auch manches noch aus der Vergangenheit mit uns aufarbeiten will. Dass man auch über Dinge, die schon gelaufen sind, nochmal nachdenkt, auch denkt, Mensch, da habe ich versagt, Herr, vergib mir. Das ist ein geistliches Prinzip, das Wilfried und ich immer wieder neu entdeckt haben im Leben. Durch Buße beginnt, also kann Gott neu segnen. Auch wenn das schon 20, 30, 50 Jahre zurückliegt, ist, und von daher finde ich es auch, möchte ich euch auch bitten, vielleicht ein bisschen unter dem Aspekt den Vortrag auch zu hören. Wenn schon die Kinder größer sind, habe ich da Fehler gemacht und vielleicht sogar das Kind um Verzeihung bitten und auch vor Gott um Vergebung bitten, wo einem Dinge wirklich bewusst werden, wo man heute am Kind die Folgen sieht. Ja, wo man sieht, da habe ich wirklich versagt. Das möchte ich einfach als Vorbemerkung sagen. Und weil das Eheleben oder das Familienleben vom Eheleben ja überhaupt nicht zu trennen ist, muss ich einfach am Anfang auch ein paar Sätze noch zur Ehe sagen. Hier eine Studie, die euch vielleicht ein bisschen erschrecken wird. Ihr seht da einen enormen Abfall. Hier diese Skizze zeigt die Zufriedenheit der Partner in der Ehe. Könnt ihr sehen? Geht so? Und ihr stellt fest, schon beim ersten Kind geht der Grad der Zufriedenheit enorm bergab. Ja, unwahrscheinlich, ja. Da bekommt die Beziehung schon den ersten großen Dämpfer. Und nach dem Schaubild erreicht sie beim Zusammenleben mit Teenagern ihren Tiefpunkt. Und wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, rappeln sich die Ehepaare wieder zusammen. Aber so schön wie am Anfang scheint es eben nie wieder zu werden. Kürzlich hat mir eine Mutter mit mehreren kleinen Kindern gesagt, ein Kind noch, das wäre der Tod meiner Ehe. Ja. Ich komme dann noch drauf zu sprechen, warum. Ja, warum ist es so? Ich muss einfach auch aus unserer ehelichen Beziehung sagen, da kommen erst die unterschiedlichen Prägungen aus dem eigenen Elternhaus, die eigenen Charakterschwächen, die eigenen Wertvorstellungen, kommen ja erst im Familienleben so richtig zum Tragen, ja, wenn dann eben die Meinungen so auseinandergehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe, als ich allein gelebt habe, mein boshaftes Herz lange nicht so erkannt, als dann in der Ehe. Und jetzt zu viert bin ich manchmal richtig erschrocken darüber, wie verderbend, wie schlecht und wie böse sein kann, ja. Und von daher merken wir einfach, dass Ehe und Familie ist nicht voneinander zu trennen. Und warum ist es so? Warum? Ja, weil es eben immer zusätzlichen Konfliktstoff gibt. Da geht es um die Disziplinierung der Kinder. Der eine ist zu weich, der andere ist zu streng. Der ist zu nachlässig, der ist zu bingelig. Und so geht's dann, gibt's immer diesen Kleinkrieg und der muss immer wieder miteinander aufgearbeitet werden. Und das stört die Harmonie in der Ehe ungemein. Ja? Oder geht's um die Aufgabenteilung? Jetzt muss ich was aus der Schule plaudern. Mein Mann hat heute Morgen gesagt, ach Silvia, bitte, dumm mich nicht zu loben vor den anderen, weil letztes Mal ihn zweimal so lobenswert erwähnt, habe gesagt, die kriegen ja ganz ein falsches Bild von mir. Und habe gedacht, na, dann will ich heute auch mal eine kleine Schwäche präsentieren. Und zwar, wenn es gerade um Aufgabenteilung geht, Männer brauchen nämlich oft recht lange, bis sie ihre biblische Verantwortung als Haupt in der Familie wahrnehmen und ihre Frauen von bestimmten Dingen entlasten. Und so ist bei uns der praktische Bereich so ein bisschen ein Pferdefuß hinten. Und da habe ich schon manchmal geklagt, dass mein lieber Mann eben in der Gemeinde den Schutt ausräumt und praktisch tätig ist, 10, 20, 30 Stunden, und daheim funktionieren halt die Sachen nicht. Und da muss sicher auch noch manches verändert werden, aber jetzt im Urlaub hat er sich eine Liste gemacht mit den Dingen, die eben auch daheim dran sind. Das ist schon ein Fortschritt. Ja, aber auch das sind Dinge, die dann wirklich auch zu Reibereien führen können. Oder dann die Verwaltung der Finanzen. Der eine ist knausrig, der andere ist großzügig. Ständig gibt's dann auch, oder im Umgang mit dem Geld der Kinder. Oder dann die Elternabende. Wer überwacht die Hausaufgaben? Ständig Konfliktstoff in der Ehe, eben eigentlich wegen der Kinder. Ja, dass manche schon sagen, ja, ohne Kinder waren wir glücklicher. Und das ist mir so wichtig, dass wir das vorher besprechen miteinander. Machen wir uns ganz neu bewusst, dass das Klima einer harmonischen, von Wertschätzung getragenen Ehebeziehung eins auch der besten Dinge ist, mit denen Kinder aufwachsen können. Ja, das heißt, zuerst ist die Ehe dran und dann kommt die Familie. Deswegen ist es auch so wichtig, die Zweierbeziehung immer wieder zu pflegen, immer wieder auch für romantische Momente zwischendurch zu sorgen. Man braucht Zeit füreinander, für aufrichtige Gespräche und auch zur gemeinsamen Entspannung. Man muss mal abschalten können, auch mal vergessen für ein paar Stunden, dass man Kinder hat. Ja, es muss einfach mal sein. Das Zusammenleben, auch das erotische Zusammenleben, sein mit dem Mann mal genießen können. Und ich möchte euch jetzt zwei Listen mitgeben. Einfach, das ist mir so wichtig, dass wir an unseren Ehen arbeiten. Wir müssen auch ständig an unseren Ehen arbeiten. Wir haben auch schon Krisen durchlebt. Und da gebe ich euch so ein Blatt mit und bitte es euch wirklich, also die Verheirateten, aber auch ja die Ehe noch vor sich haben, so alle halbe Jahr mal dieses Blatt in die Hand zu nehmen. Da stehen 12 goldene Eheregeln drauf und wie ich meinen Ehestand überprüfen kann. Das sind dann so Punkte, da kann ich dann praktisch selber eintragen, oh, da ist es ganz schlecht, in dem Bereich ist besser. So haben wir unsere Schwachstellen in unserer Ehe immer wieder diagnostiziert und dann haben wir gesagt, gut, an der Stelle müssen wir noch arbeiten. Nur nicht aufgeben und kapitulieren. Das wäre das Schlimmste, denn die Kinder gehen aus dem Haus, die haben wir 20 Jahre, so Gott will, in unserer Familie, ja, aber dann sind wir wieder auf uns gestellt und da darf es uns nicht passieren, dass wir uns auseinandergelebt haben, ja, und sich eben alles nur um die Kinder dreht und die Ehebeziehung irgendwo auf der Strecke bleibt. Von daher, das hängt euch irgendwo hin, wo ihr es wirklich immer wieder lesen könnt, und bitte arbeitet an eurer Ehebeziehung. Das möchte ich euch so ans Herz legen. Es gehen so viele christliche Ehen auch auseinander, da hat der Feind so eine Macht auch, und das dürfen wir auch nicht zulassen, aber es muss auch an der Ehebeziehung gearbeitet werden. Und Wilfert hat auf einem seiner Mappen hat einen wunderbaren Satz stehen. Lies ihn noch mal vor.
Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist, ihre Mutter zu
sein. Ja. Also ich wiederhole es nochmal für die Kassette. Das Beste, was ein Vater für seine Kinder tun kann, ist seine Mutter, ihre Mutter zu lieben. Dann noch eine Bemerkung. Wir haben eben jetzt über die Kleinkinderziehung gesprochen. Heute ist die Vorschule bis Vorpubertät dran und nächstes Mal geht's um die Pubertät. Und Wilfried und ich betonen schon sehr, wie wichtig es ist, eine von der Bibel her geprägte Erziehung zu haben. Und trotzdem, das will ich auch vorwegnehmen, eine gute Erziehung ist noch keine Garantie dafür, dass unsere Kinder gute Menschen werden. Und auch eine christliche Erziehung ist keine Garantie dafür, dass unsere Kinder gläubig werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Da will ich denen widersprechen, den Vertretern des Behaviorismus, der Traumtheorie und der Psychoanalyse, die das übersehen, dass das Kind einen eigenen Willen hat und selbst auch eine ganz aktive Rolle in seiner Entwicklung mitspielt. Ich habe schon manchen Müttern zum Trost gesagt, und wer eine Bibel hat, kann es jetzt mit aufschlagen, in Jesaja Kapitel 1, Vers 2 steht, dass Gott Kinder, er sagt von seinem Volk Israel, ich habe Kinder großgezogen und sie sind von mir abgefallen. Der beste Pädagoge, den es auf der Welt gibt, ist der himmlische Vater. Ja, der macht gar keine Fehler, nicht einen. Und er hat mit viel, viel Liebe sein Volk großgezogen, das Volk Israel. Und was steht da? Sie sind von mir abgefallen. Und er hat sie dann immer wieder gestraft, immer wieder versucht zurückzuführen, aber sie wollten nicht, sie wollten ihren eigenen Weg gehen. Und vor dem Willen des Menschen macht Gott auch Halt. Ja, deswegen ist eben nicht jeder gerettet, nicht jeder gläubig. Den akzeptiert Gott. Und von daher ist mir ganz wichtig, Eltern üben nicht den größten Einfluss auf ihre Kinder aus und sie tragen auch nicht alle Verantwortung für missratene Kinder. Es gibt also keine Garantie dafür, dass Kinder nicht eigenwillige Wege gehen oder rebellieren. Und was soll uns diese Ohnmacht bei uns bewirken? Diese Ohnmacht soll uns ins Gebet treiben. Ja, Erziehungsarbeit ist Kniearbeit. Das hatte ich nie so gedacht, aber also das ist mir so wichtig geworden, dass wir für unsere Kinder täglich beten. Täglich. Ich komme dann später noch ein bisschen drauf. So, jetzt seid ihr kurz dran. Wollen wir aber ganz schnell machen, den Teil. Wir haben das letzte Mal schon kurz eine Liste zusammengestellt. Freuden dieses Alters zwischen 6 bis 12 oder 5, 5,5 bis 11, so eben gerade so vor die Pubertät hin. Freuden dieses Alters und Lasten dieses Alters. Ja, sei so lieb. Ganz schnell wollen wir ein paar Punkte sammeln. Kommt, erzähl, sag's einfach raus. Freuden dieses Alters.
Selbstständigkeit.
Selbstständigkeit, gut. Aha, dann kriegt's Lob, gell? Ja. Die Lernfähigkeit, dass man eben jetzt wirklich mit dem Kind viel, viel erarbeiten kann.
Mithilfe,
genau, auf das komme ich dann auch zu sprechen. In dem Alter, gebt dann das in der Zeit schon rum. Ja, Freundschaften schließen und eben auch so zu den Eltern wächst ein Vertrauensverhältnis, das vorhin vielleicht noch nicht so rauskommt. Mir ist das nämlich so wichtig. Meistens fallen uns ja die negativen Sachen immer zuerst ein. Bei jedem Alter stöhnt man über bestimmte Dinge. Und da möchte ich einfach auch jedes Alter so bewusst machen mit seinen Freuden und wirklich auch mit seinen Vorteilen. Jedes Alter hat schöne Seiten und auch schwere. Ja. Begeisterungsfähig. Ich finde auch, dass dieses Alter besonders lenkbar ist noch. Ja, lenkbar. Das kommen wir dann auch noch. Da kann ich so viel noch prägen. Im Teenageralter ist das schon fast vorbei. Ja. Genau, man kann auch so viel als Familie zusammen unternehmen. Ganz wichtig. Das ist die Chance in dem Alter. Obwohl wir eigentlich gehört haben, dass gerade im Teenageralter das dann, aber das stimmt, die Kinderbekehrungen finden in dem Alter statt auch. Ja. Ja, gut, dann gehen wir zu den Lasten dieses Alters. Keine Lasten. Wunderbar. Habt ihr keine Probleme mit Disziplin in dem Alter und einfach mit Beständigkeit? Also ich glaube, in dem Alter ist vielleicht gerade dass dieser Gewöhnungsprozess, dass Kinder wirklich dann konstant bei bestimmten Aufgaben bleiben, das kostet in der Phase, finde ich, am meisten Kraft. Das kann zermürbend werden. Und ich denke vielleicht, also können wir schreiben,
Durchhaltevermögen.
Und dann glaube ich auch diese Konfrontation mit der Schule, die kommt ja da jetzt das erste Mal so dran auch. Und wenn man dann nicht so ein begabtes Kind hat, kann das ganz schön nervig sein dann. Ja, also der Schulalltag, finde ich, kann da schon ganz schön belastend sein. Kommt zwar dann im Teenageralter noch massiver, kann kommen, ja. Lärm, laut, ja. Sie sind so aktiv, ja. Sie sind sehr aktiv in dem Alter und es ist viel Umtrieb in der Familie, ja, Lärm. Gut.
Ich glaube, in dem Alter sind sie auch besonders streitsüchtig.
Streitsüchtig, ja. Und ich glaube, in dem Alter checken sie es auch schon viel besser, wie sie sich so durchschlängeln können und wo auch das Lügen mal und die Dinge dann schon anfangen, auch, wie soll ich sagen, in der ersten Zeit, so bis 5 Jahre, hatte man da nicht so Probleme. Aber da kommt dann auch das sündige Verhalten. Sie wissen genau, wie sie uns auch als Eltern austricksen können, gegeneinander ausspielen. Ja, das kommt in dem Alter schon so richtig dann zum Tragen. Und richtige Gemeinheiten, auch Kinder können so auch böse sein, auch gerade Schwächeren gegenüber. Das kommt auch in dem Alter raus. Gut. Aber ich glaube, wir haben eine ausgewogene Palette, gell? Danke. Ich lege gleich die nächste Folie auf. Ich möchte jetzt also bei dem, was ich jetzt im Folgenden sagen werde, den Aufbau verwenden, den Wilfried eben bei seinen Grundsatzreferaten verwendet hat. Und zwar das Fundament der bedingungslosen Liebe und Geborgenheit im Erziehungshaus, dann das Zusammenleben mit Unterweisungen und klaren Regeln gemäß Gottes Wort. Und dann die elterliche Überwachung mit Konsequenz und Disziplin. Ihr habt jetzt ein Arbeitsblatt vor euch, ihr könnt da also das vollschreiben. Da ist eben nur die Gliederung drauf. Kann ich noch lassen. Also, wie baue ich das Fundament Liebe und Geborgenheit in dieser Altersspanne weiter aus? Wir haben ja schon damit begonnen, im Kleinkindalter. Und wie geht's jetzt weiter? Das Wichtigste dabei wird sein, dass ich auf eine harmonische Familienatmosphäre achte. Was gehört dazu? Miteinander Spaß haben. Es muss gelacht werden. Gerade in dem Alter ist so wichtig, dieses fröhliche Zusammensein. Mama und Papa müssen auch mal herumtollen können. Und dann die Achtung und Wertschätzung, die Eltern den Kindern zeigen, aber auch eben die Kinder den Eltern. Und bei einem gesunden Familienklima wird viel erzählt, viel Ermutigung und Anerkennung ausgesprochen und es wird auch viel geschmust, also viel körperliche Zuwendung gegeben. So Kurz umrissen, die Familienatmosphäre soll positiv harmonisch sein. Und dazu können wir drei wichtige Pfeiler verwenden, die da mithelfen, dass eine Atmosphäre der Liebe und Geborgenheit geschaffen werden kann. Und da ist der wichtige Punkt, nimm dir Zeit. Nimm dir Zeit. Als erstes, denk an deine Miterzieher. Wir müssen uns vor Augen halten, dass in dem Alter nicht nur die Eltern Einfluss auf das Kind ausüben, wie in den ersten Jahren, da haben wir sie ganz für uns, sondern es gibt viele, viele Miterzieher. Der Kindergarten, ganz massiv, ja. Dann der Spielkreis, die Schule, der Sportverein, die Klassenkameraden, die Freunde, Zeitschriften, Schallplatten, Fernsehen, Kino, Werbung. Sie alle räumen sich das Recht ein, unserem Kind Werte und Normen mitzugeben. Und vielleicht müssen sich manche Eltern fragen, wer erzieht und beeinflusst unsere Kinder eigentlich mehr, wir zu Hause oder die anderen? Man müsste sich mal in einer ganz normalen Arbeitswoche die Stunden abhaken, die man tatsächlich mit seinem Kind verbracht hat, wo man mit dem Kind geplaudert, gescherzt, gebastelt, repariert oder einfach miteinander gekuschelt hat. Weil Kinder einem ständigen Entfremdungsprozess von den Eltern ausgesetzt sind, muss ein Lebensrhythmus gefunden werden, bei dem die Kinder eben nicht zu kurz kommen. Das ist wirklich etwas, was mir tief zu Herzen gegangen ist. Ein Lebensrhythmus finden, wo die Kinder mit eingeplant sind, nicht nur immer nebenher laufen. Es gibt immer mal Phasen, ich komme auch dann darauf zu sprechen, wo es mal vorübergehend ein bisschen so sein wird, immer, ja, aber es darf nicht ein Dauerzustand sein. Ja, und jetzt fragt ihr mich, wie viel Zeit braucht eigentlich ein Kind? Die Antwort ist einfach so viel, dass es ausgeglichen ist und sich wohlfühlt. Das ist von Kind zu Kind verschieden, aber es gibt bestimmte Symptome, die auf Zeitmangel zurückzuschließen sind. Und da habe ich aus Iswas Mama folgende Symptome aufgeschrieben. Wenn ein sonst aufgeschlossenes Kind plötzlich bedrückt und schweigsam wird, wenn es viel nörgelt und sich beschwert, oft allein zu sein, wenn es seine Geschwister oder Haustiere ärgert, um Aufmerksamkeit zu bekommen, und sei es nur den Ärger seiner Eltern, das habe ich oft auch in der Schule gehabt, die aufmüpfigen Kinder, die haben im Grunde nur meine Zuwendung gesucht, ja. Dann, wenn es sich zu viel mit anderen auf der Straße herumdrückt und keine Kommunikation mehr da ist, wenn es nicht abwarten kann, weil es zu oft enttäuscht worden ist und wenn es bei einem Besuch ständig in den Vordergrund drängt und laufend ins Wort fällt. Ich muss sagen, ich habe diese Phase bei Benjamin auch immer wieder beobachtet. Gerade bei uns in besonderen Anspannungszeiten war es die Geburt, war es die Umzüge oder Krankheit. Da war Benjamin oft ganz besonders aggressiv und knatschig. Und auch wenn ich 3-4 Nachmittage auf Besuch hatte. Und ich muss einfach sagen, das habe ich überdacht und habe daraus Konsequenzen gezogen. Gut, dann drittens die täglich konzentrierte Aufmerksamkeit. Natürlich sind auch da die Väter gefordert. Ein Vater nimmt sich vielleicht die erste Stunde nach Feierabendzeit von 5 bis 6, um sich den Kindern zu widmen und seiner Frau mal eine Entspannungsphase zu gönnen. Andere Väter bringen ihre Kinder ins Bett mit einer ausgedehnten Zeremonie, mit Vorlesen, Kuscheln, Singen und Beten. Bei Selbstständigen ist es vielleicht am Morgen. Bei Reichsgottesarbeiter, hat Wilfried schon mal erwähnt, ist es oft nach dem Mittagessen. Wichtig ist, dass man konzentriert der Aufmerksamkeit dem Kind widmet. Und wenn die Zeit begrenzt ist, dann ist es umso wichtiger, sich Ziele zu setzen für diese Zeit. Einfache Vorsätze wie, ich möchte jetzt mehr von meinem Kind erfahren, ich möchte ihm ins Herz schauen. Ich möchte wissen, was er zurzeit liest, was sein Meerschweinchen macht, gell? Und wie es seinen Freunden geht. Je kürzer die Zeit ist, desto aufmerksamer und intensiver muss das Zusammensein gestaltet werden. Da nützt nichts, wenn ich vor dem Fernseher sitze und sage, ja, ich beschäftige mein Kind und das Kind spielt halt daneben mit den Bauklötzen oder ich lese die Zeitung. Das ist keine konzentrierte Aufmerksamkeit. Ja, das ist höchstens Überwachungsdienst, aber keine konzentrierte Aufmerksamkeit. Das Kind muss unbedingt spüren, mein Vater und meine Mutter, sie nehmen sich Zeit für mich. Das Kind braucht Zeiten mit uns, in denen wir nichts von ihm erwarten. Momente, in denen wir nur aus Freude aneinander zusammen sind, ohne Ermahnung, Korrektur und Lernziele. Dann die versprochene Zeit. Was ist, wenn man gerade dem Kind verspricht, du, jetzt spiele ich mit dir oder jetzt baue ich was mit dir, und dann kommen die Anrufe und die Überraschungsbesuche. Was macht man da? Mir ist es kürzlich auch wieder so passiert, ich habe gerade dem Benjamin versprochen, vor dem zu Bett gehen, ich baue mit dir noch etwas, und dann kamen zwei Anrufe, zum Glück, die waren recht kurz, aber dann klingelt es an der Tür und unser lieber Reinhard stand da und wollt länger mit mir sprechen, und jetzt haben wir gedacht, ich habe mich über das Psychle gefreut, hätte gern mit ihm geredet, aber das Versprechen saß mir im Nacken, ja. Und Benjamin ist neben mir gestanden, haben gedacht, und der hat gewartet, wie reagiere ich jetzt, ja. Und da habe ich gewusst, ich habe gerade auch das schon gelesen gehabt, da war ich dann innerlich auch gefestigt, muss ich sagen. Und dann habe ich mit dem Reinhard ein paar Dinge kurz besprochen und habe ihn dann um Verständnis gebeten, habe gesagt, du, ich habe dem Benjamin gerade versprochen, dass ich mit ihm baue, hab bitte Verständnis, dass ich dieses Versprechen jetzt einlösen möchte. Und Reinhard hat toll reagiert, gell, und hat gesagt, ja klar, und hat dann weiter, das noch mit Wilfried, glaube ich, telefonisch, oder ich weiß nicht mehr genau, wie das gegangen ist, das Wichtigste hat er ja gesagt. Aber das war für den Benjamin eine ganz wichtige Erfahrung, ja, dass ich ihn wichtig nehme. Und so wird es gewiss immer wieder Zeiten geben, wo Kinder das ganz besonders mal brauchen, dass sie sehen, Mensch, mein Vater, meine Mutter nehmen wie ich mich wichtig. Ich bin nicht nur hinten an und alle kommen vorher, sondern wenn sie mir was versprochen haben, dann versuchen sie auch. Immer geht's nicht, aber sie versuchen es wirklich auch, das Versprechen einzuhalten. Oder sorgen dann auf jeden Fall für einen Ersatz. Das finde ich, immer geht's nicht, dass man es dann gleich wieder recht zugleich bügeln kann, aber dann wirklich für einen Ersatz sorgen. Dann wöchentliche Höhepunkte. Wir wollen uns auch bemühen, einen Höhepunkt pro Woche für die Kinder zu schaffen. Bei Mühlands, habe ich gelesen, ist es der Mittwochnachmittag, wo er keine Termine, keine Besprechungen auf dem Kalender hat, auf dem Terminplan. Da sagt er, da habe ich eine Besprechung, und meint damit seine Zeit mit seinen Kindern. Und für uns ist das der Montagnachmittag, der gehört ganz bewusst unseren Kindern. Den darf auch kaum jemand wirklich wegnehmen. Und da kann man dann auch gemeinsame Familienunternehmungen planen, herumtollen im Wald, eine Fahrradtour, schwimmen gehen, vorlesen bei Kerzenlicht, das haben sie dann in dem Alter oft recht gern, oder einfach kuscheln oder einen Besuch im Zoo und so weiter. Wöchentliche Höhepunkte gestalten. Wenn die Kinder dann in dem Alter sind, habe ich auch wo gelesen, und ich glaube, die Idee hat mir auch gut gefallen, dass wenn mehrere so im gleichen Alter sind, zwischen 6 und 12, dass die dann auch mal einmal im Monat den Abend gestalten dürfen. Ja? Dann ist die Vorfreude mehrere Tage vorher schon da. Jetzt, was machen wir alles, was planen wir, was tun wir? Und dann sind sie gar nicht so drauf, die Abende vorher schon unbedingt die Eltern in Beschlag nehmen zu müssen, weil sie ja wissen, an dem Abend, da sind wir dran. Ja, diese Vorfreude, das ist auch was Wunderbares. Und Kinder in dem Alter, denen kann man die Vorfreude so lieb machen. Ja, die hört später mal, ist die Vorfreude, das ist so ein kostbares Gut, Vorfreude. Und weil bei uns heute alles so schnell geht, auch einfach alles Wünsche so schnell befriedigt werden, kommen die Kinder oft gar nicht in diesen Genuss der Vorfreude. Und das kann man bei einem wöchentlichen Höhepunkt eben machen, dass man sagt, ihr dürft diesen Abend gestalten. Und wenn die Kinder das gar nicht mehr wollen und lieber nur mit Freunden zusammen sind, dann schreibt Mühlern auch, und das möchte ich auch zustimmen, dann stimmt wohl am Familienfundament etwas nicht. Dann müssen Eltern ihren Umgangsstil mit den Kindern neu durchdenken und neue Beziehungen aufbauen. Das zum Thema, nimm dir Zeit. Zweite Thema, schenk dem Kind Zuwendung. Wie geschieht Zuwendung? Erstens durch Worte. Gell, ihr Frauen, ihr habt es auch sehr lieb, wenn eure Männer euch jeden Tag sagen, ich liebe dich. Und so ist es auch bei den Kindern, die hören auch gern gute Worte und liebevolle Worte. Und die Liebe muss beim Kind ankommen. Eltern schlucken bitter, wenn dann ein Heranwachsender ihnen entgegenschleudert, ihr habt mich nie geliebt. Und ob? Sie haben das Kind geliebt. Was haben Sie nicht alles für das Kind getan? Protestieren Sie vielleicht hilflos. Aber das Drama ist, Ihre wohlgemeinte Liebe ist nicht angekommen. Ein Vater berichtet von einem Gespräch mit seinem Sohn. Papa, du hast mir nie gesagt, dass du mich liebst. Wie schwer fällt es manchen Vätern, diese Sätze über die Lippen zu bringen? Ich muss auch sagen, da bemühen wir uns auch sehr. Der Benjamin, der braucht auch, der ist ein sensibler Junge, der braucht das so sehr, dem muss ich jeden Tag mindestens einmal sagen, du, wir haben dich ganz arg lieb, ja. Und vom Schlafen gehen, bevor die Tür zugeht, rufen wir ihm noch zu, Benjamin, wir haben dich ganz arg lieb und schlaf gut. Dass er mit diesem Wissen, geliebt zu sein, einschläft. Aber das muss durch Worte rüberkommen. In der Ehe, Ja, es nützt nichts, wenn ich weiß, ja, ich liebe mich. Man muss es auch hören. Ja, und so auch den Kindern. Die Kinder müssen es hören. Ja, und dann durch den Körperkontakt. Die Worte sind wichtig, aber der Körperkontakt auch. Ein Baby zu knuddeln fällt uns ja nicht schwer, gell? Aber das Hemmnis setzt erst dann ein, wenn die Kinder größer werden. Dabei hat das größere Kind es genauso nötig. Im Gespräch mit seinem Sohn könnte man den Arm auf seine Schultern legen oder die Tochter umarmen, wenn sie außer Haus geht. Wenn man mit dem Kind zusammen ist, sollte man immer wieder nach Möglichkeiten einer leichten, wertschätzenden Berührung suchen. Ist dieses Bedürfnis gesättigt, dann müssen Kinder nicht ständig aus der Rolle fallen oder durch Aufdringlichkeit um Beachtung kämpfen. Ich habe das mit einem Schlagwort, haben wir das so zusammengefasst, den emotionalen Tank auffüllen. Ja, der muss bei uns Großen aufgefüllt werden und auch bei unseren Kleinen auch. Dann als dritter Punkt, also die Zuwendung durch Worte, durch Körperkontakt und das gehört auch dazu, die Würde des Kindes achten. Der Gedanke sollte uns helfen, dass das Kind Eigentum Gottes ist und uns als Leihgabe für die Jahre der Unmündigkeit anvertraut ist. Es ist nicht mein Eigentum und ich darf nicht nach meinen Launen mit dem Kind umspringen. Gott wird Rechenschaft von uns dafür fordern. Einige praktische Tipps dazu, wie ich mit dem Kind achtungsvoll umgehen kann, wieder aus Iswas Mama zitiert. Nimm dir vor, stets mit deinem Kind so zu sprechen, wie es auch mit dir sprechen darf. Das ist ein Gradmesser. Dann werden einige Schimpfwörter sofort wegfallen. Gebrauche häufig ein Danke und ein Bitte. Es gibt Kinder, die das nachahmen werden. Mal dir immer wieder vor Augen, dass du ein persönliches Geschenk Gottes an dich in den Armen hältst. Das wird dich in Ehrfurcht halten. Bete viel für das Kind und segne es, das wird dein Herz mit Hingabe erfüllen. Und wenn du in eine Situation kommst, wo du nahe dran bist, die Beherrschung zu verlieren, dann leg die Hand auf deinen Mund oder halt eine Hand mit der anderen fest und bitte Jesus um Beistand, das wird dir wieder zur Ruhe verhelfen. Verlass lieber den Raum und traktiere ein Kopfkissen, ehe du dich an deinem Kind vergreifst. Ja, aber Ausrutscher gibt's immer wieder. Das sind wir Menschen, das ist klar, aber es soll nicht die Regel sein, dass wir ständig eben unsere Launen an unseren Kindern auslassen. Im Beruf muss ich mir auch zusammenreißen, da muss ich mir auch im Familienleben auch zusammenreißen. Dann als anderer wichtiger Punkt noch der Einfallsreichtum in der Familie. Damit sind die Aktivitäten angesprochen. Wenn zu Hause nichts los ist, treiben sich Kinder zu gern auf der Straße herum oder hocken länger vor dem Fernseher als gut ist. Und auch in christlichen Familien kann es in Kinderaugen öde werden. Die Eltern sind stark im Gemeindeleben engagiert und die Familienbeziehungen leiden drunter. Ist das Gemeindeleben für die Kinder langweilig und besteht das Christsein nur aus Geboten und Verboten, dann wird mein Leben mit Jesus nicht ansteckend und begeisternd auf unsere Kinder wirken. Und da ist wichtig, nicht nur verbieten, sondern auch Besseres anbieten. Jetzt will ich einfach kunterbunt ein paar Dinge, Aktivitäten nennen, die man in dem Alter mit den Kindern gut machen kann. Dazu gehört mal Spiel und Sport, miteinander spielen, Brettspiele, Kreisspiele, Kartenspiele, Spaziergang im Wald. Da haben wir so gesehen, einmal im Käfertaler Wald, wie ein Ehepaar mit ihren Jungen da so tolle Spiele gemacht hat. Die waren hellauf begeistert, ja. Gerade in dem Alter sind die Jungen für Waldspiele ja so zu haben. Oder Versteckenspiele, Ballspiele, Fußballspiel, Federballspiel. Ich erinnere mich noch so gern an die spärlichen Male, wo meine Mutti mit mir Federball gespielt hat. Das ist da drinnen, das werde ich nicht mehr vergessen, ja. Da hat sie sich konzentriert mir zugewendet oder Boccia gespielt. Das sind Dinge, die unsere Kinder nicht vergessen. Das sind solche Schätze an Kindheitserinnerungen, die wollen wir ihnen doch auch gewähren und mitgeben. Dann schwimmen, Radfahren oder im Wald Pilze sammeln, Beeren pflücken. Ich weiß noch so gut, wie mein Bruder und ich die Beeren gepflückt haben und dann haben wir gezählt, wer hat mehr drin, ja. Soll ich sagen, weil es war nicht immer gerade lustig, aber das hat die Familie zusammengehalten. Oder Adventskranz basteln, kann ich mir auch noch ganz gut erinnern, wie das meine Mutter mit mir gemacht hat. Oder Blumen pressen, Gemüseecke im Garten zusammen anpflanzen. Oder eine Verkleidungskiste einrichten, um mit den Kindern biblische Szenen darzustellen. Ich habe mal auf einer Freizeit mit den Kindern pantomimisch nur biblische Szenen dargestellt. Das macht ihnen so Spaß in dem Alter. Dann Karten basteln mit gepressten Blumen, vielleicht für unsere Kindergeburtstage. Ja, wenn die Kinder in dem Alter Karten basteln und die geben wir dann der Nancy Pole und die verschickt dann die den Kindern. Und da steht noch der Name von dem Kind drauf, der es gebastelt hat. Ja, das ist doch schön. Ja, und die Kinder untereinander machen sich dadurch Freude. Dann, jeder von uns hat eine enorme Kiste, vielleicht schon von Urlaubserinnerungen, Bilder, Dias, Filme. Ja, wann schauen wir denn die mit den Kindern zusammen an? Kommt das überhaupt noch vor oder bleiben die nur irgendwo abgelagert? Kinder schauen so gerne Urlaubserinnerungen an. Dann auch die Weltmission, Kontakt mit Missionaren aufbauen und dann mal so einen Abend oder Nachmittag mit Kindern gestalten, wo eben die Mission im Vordergrund steht. Dann Feste gestalten mit den Kindern auch, sie mitmachen lassen. Dann Musik, Flöten lernen. Also Mühlands lassen wirklich fast alle Kinder, die irgendwo ein bisschen musisch nicht ganz daneben sind, Flöte lernen. Ja? Oder dann der Umgang mit Tieren, der ist beim Christian ganz groß, gell? Das ist so wertvoll für die Entwicklung der Kinder. Es lernt Verantwortung, Rücksichtnahme, Ausdauer, sogar Verzicht auf eigene Interessen, wenn es die Tiere eben pflegen muss. Nicht jeder kann Tiere halten, aber es soll wirklich viel Abwechslungsreiches im Familienleben drin sein. So ungefähr können wir dieses Fundament in dem Alter umreißen. Zeit geben, konzentrierte Aufmerksamkeit, wöchentliche Höhepunkte, dann die Zuwendung geben durch Worte, durch Körperkontakt und sich dann immer wieder ganz bewusst auch was einfallen lassen, was die Kinder als wertvolle Kindheitserinnerungen mit ins Erwachsenenalter nehmen. Gut, dann gehen wir zum nächsten, zum Zusammenleben mit Überweisung und klaren Regeln. Die Tabelle, die kommt jedes Mal dran, die ist mir ganz wichtig. Das ist die Grafik über die Selbstständigkeit. Die brauchen wir ja jetzt gerade, wenn es um Unterweisung und Regeln geht. Die Erziehung einer Jungerschaftsschule von rund 20 Jahren, das ist eben Erziehung. Mit dem Ziel, das Kind zu einem selbstverantwortlichen Leben vor Gott zu führen. Und wir sehen an der Skizze, wie die elterliche Einflussnahme mit den Jahren abnimmt und die Eigenständigkeit und Selbstkontrolle des Kindes zunimmt. Ein 12-Jähriger darf nicht mehr so stark gelenkt werden wie ein 6-Jähriger. Aber die Altersgruppe, die wir heute besprechen, die braucht ganz besonders starke Lenkung und Belehrung, die dann aber abnehmen muss. Dieses Alter müssen wir für Lenkung und Belehrung ganz besonders nützen. Lasst uns selbst hinterfragen, ob wir unsere Kinder zu größerer Selbstständigkeit oder größerer Abhängigkeit führen. Es gibt nämlich auch Mütter, die können ihre Kinder gar nicht loslassen und führen sie eher in die Abhängigkeit. Woran erkenne ich das? Ganz einfach, der Weg ist richtig, wenn das Kind auch in der Abwesenheit die Familienregeln achtet und sie einhält. Anpredigen und Druck machen haben nur Kurzzeitwirkung, nämlich so lange, wie die Eltern die Kontrolle wahren können. Ein Beispiel, wenn wir jetzt in der Bibelstunde sitzen, es gilt daheim die Regel, ab 9 Uhr oder 8:30 ist Licht aus und ich habe ganz gewiss, weiß ich, wenn ich nicht da bin, funktioniert das nicht. Ja, habe ich das Kind im Grunde genommen nicht mit dieser Regel so konfrontieren können, dass es die selbstständig wirklich auch einhält. Dieser Leitvers gilt also ganz besonders vom Babyalter an schon, aber ganz besonders auch für dieses Alter, das wir heute besprechen. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er nicht davon, wenn er älter wird. Und kürzlich ist mir noch eine Bibelstelle so lieb geworden und die möchte ich mit euch aufschlagen, steht in Hosea 11. Wenn ihr es mit mir mal aufschlägt. Auch selber schnell. Da haben wir gedacht, genau das ist Gottes Erziehungsprinzip. Hosea hinter Daniel. Hosea 11. Vers 1 bis 4, ich lese es mal. Als Israel jung war, hatte ich ihn lieb und rief ihn meinen Sohn aus Ägypten. Aber wenn man sie jetzt ruft, so wenden sie sich davon und opfern den Baalen und räuchern den Bildern. Also haben wir wieder, ja, er zieht sie auf, aber sie fallen ab. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, Belehrung und Zuwendung. Aber sie merkten es nicht, wie ich ihnen half. Ich ließ sie ein menschliches Joch ziehen. Ja, das ist mir ganz wichtig, auch in unserem Alter, das wir besprechen, belastbar machen, ein menschliches Joch ziehen, Aufgaben auftragen und in Seilen der Liebe gehen. Ja, Grenzen setzen in der Erziehung. Ich habe den Ausdruck so gern, in Seilen der Liebe. Das drückt die Begrenzung aus, aber auch das Motiv, warum ich begrenze, in Seilen der Liebe gehen. Und half ihnen das Joch auf ihrem Nacken tragen und gab ihnen Nahrung. Ich darf Kinder nicht so überfordern, dass ich ihnen ein Joch auferlege und sie können es gar nicht tragen. Ich muss ihnen dabei helfen, dass sie ein Joch tragen lernen. Aber ich darf ihnen das Joch nicht ersparen. Dann erziehe ich keine lebenstüchtigen Menschen, ihr Lieben. Die sind dann nicht gesellschaftsfähig, wenn sie in dem Alter nicht belastbar gemacht werden. Also bitte streicht euch diesen Abschnitt da. Ich finde, der passt so auf die Erziehung. Ein menschliches Joch ziehen lassen, in Seilen der Liebe gehen und half ihnen das Joch auf ihren Nacken zu tragen und gab ihnen Nahrung. Also auch die nötige Zurüstung, das nötige Werkzeug dazu. Also es geht in dem Alter ganz besonders ums Trainieren und Anweisung geben, aber das ist ganz wichtig, dem Charakter gemäß. Den Benjamin muss ich ganz gewiss anders erziehen als die Amelie, ja, dem Charakter gemäß erziehen. Und da ist mir so wichtig, ich muss mein Kind kennen, ich muss wissen, wo seine Stärken und wo seine Schwächen liegen. Jedes Kind hat Fähigkeiten und jedes Kind hat Begrenzungen. Es hat Fähigkeiten, die muss ich dem Kind, muss ich helfen, dass das Kind die ausbaut, dass es die entwickelt. Und es hat Begrenzungen. Also das eine ist der gelbe, der grüne Bereich im Bild der Ampel, Fähigkeiten im Leben des Kindes. Und dann die Begrenzungen, wo er noch durchschnittlich ist, wo er noch gut mitkommt, aber dann auch Begrenzungen, wo er keine Freude erlebt und keinen Erfolg. Und bitte geht eure Kinder immer wieder da durch. Denkt drüber nach, wo liegen seine Begabungen und Fähigkeiten, wo liegen seine Begrenzungen, mit denen er noch zurechtkommt, und wo liegen seine Begrenzungen, die ich einfach akzeptieren muss, die ich annehmen muss. Das ist so, so wichtig. Ich muss mein Kind auch von meinen vorgefassten Erwartungen und meinem heimlichen Ehrgeiz manchmal vielleicht freisprechen. Ja, jetzt kommen wir zum Lernen. Wie lernt ein Kind am willigsten? Und das ist ganz, ganz wichtig. Es lernt am willigsten durch das Vorbild. Deine Kinder beobachten dich den ganzen Tag, ganz gleich, wie du dich fühlst und dich aufführst. Welche Dinge lernen Kinder ganz besonders durchs Vorbild? Das ist das Erste, die Zuneigung geben. Eltern, die daheim keine Zuneigung artikuliert bekamen, Kuss, Umarmung, liebevolle Sätze, die geben es dann auch an ihren Familien nicht mehr weiter. Von daher, das schauen sie von ihren Eltern ab, ob die zärtlich miteinander umgegangen sind im Elternhaus. Da brauche ich gar nichts reden, das schauen sie ab. Oder Achtung und Respekt vor Gesetzen, vor dem Eigentum anderer, vor Autoritäten und Einzelpersonen wird ebenfalls am eindrücklichsten durchs Vorbild gelehrt. Und auch, da geht's auch wieder um den Umgangston. So wie ich mit meinem Ehepartner spreche, so werden auch die Kinder sprechen. Das kann ich beobachten, die Worte, die kommen bei den Kindern vor, die wir miteinander auch gebrauchen. Rücksichtnahme lernen Kinder, wenn sie beobachten, wie Eltern anderen helfen, wie sie gerne teilen, sich um das Glück anderer kümmern und auch mit dem Glück anderer freuen, wie sie großzügig sind. Das sind Dinge, die Kinder durch das Vorbild lernen. Geizige Kinder haben oft geizige Eltern, ja. Oder Selbstbeherrschung, Ordnung halten. Das sind Dinge, da muss man vielleicht gar nicht so viel erziehen, wenn ich selber Ordnung halte. Natürlich muss ich schon erziehen, aber das Kind lernt auch, wie die Eltern Ordnung halten. Und das ist ein Ansporn, ich habe schon letztes Mal gesagt, Kinder erziehen auch uns, ja. Und es soll ein Ansporn sein, auch an unserer Persönlichkeit zu arbeiten. Dass es nicht mal von uns heißt, was du tust, redet so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Den Satz will ich nochmal wiederholen. Was du tust, redet so laut, dass ich nicht höre, was du sagst. Sag mal ein Beispiel, wenn ich eben sag, du, ja, schenk doch dem mal das und sei doch großzügig und ich selber knausere bei jeder Mark rum. Ja, dann, das passt nicht. Dann wird der Junge sagen, ja, du machst ja auch nicht anders. Ja, oder mit Ordnung halten und so weiter. So, und jetzt kommen wir zum Schwerpunkt Familienregeln. Das wird euch alle interessieren. Gell? Welche Familienregeln? Familienregeln sollen das Zusammensein harmonisch gestalten. Ein Kind, und das ist auch wieder ganz gegen die antiautoritäre Erziehung. Ein Kind empfindet Sicherheit und Geborgenheit, wenn es sich in einem Rahmen einsichtiger und klarer Regeln bewegt. In seinem kindlichen Denken weiß es, was von ihm erwartet wird und dass es niemals Schwierigkeiten bekommen wird, es sei denn, es übertritt vorsätzlich die Grenzen. Das Kind soll wissen, auf meine Eltern kann ich mich verlassen. Sie halten, was sie versprechen, ob angenehm oder unangenehm. Regeln sollen klar definiert sein, altersgemäß, verständlich und ihre Einhaltung muss überwacht werden können. Die häufigsten Reibungspunkte wollen wir eben jetzt miteinander durchsprechen. Da geht es als erstes um Ordnung halten. Ordnung im Kinderzimmer und Wohnbereich ist wohl bei all unseren Kindern ein Dauerbrenner. Von klein auf sollten diese Dinge schon eingeübt werden. Mit einem 4- bis 5-Jährigen heißt das noch, das Zimmer zusammen aufzuräumen. Ich habe schon gesagt, mit Benjamin, der räumt bis jetzt die Duplos auf, er hat ja einen Berg und das machen wir mal spielerisch, mal mit dem Wecker, mal so. Aber er muss beim Aufräumen aktiv dabei sein. Mit Beginn des Schulalters sollte dann das Kind das Zimmer alleine aufräumen. Bei der Ingrid habe ich es so toll gesehen, sie hat jedes Spielzeug, für jedes Spielzeug Art Kisten, das ist überschaubar für die Kinder und das ist leichter mit Aufräumen, wenn da nicht alles irgendwo in den Berg reinkommt, sondern jedes Spielzeug hat seine bestimmte, sein bestimmtes Fach. Dann Kleidung. Kleidung auf dem Fußboden sollte nicht erlaubt sein. Schon bei Vorschülern soll man die Kleidung abends auf, soll das Kind die Kleidung abends auf den Stuhl legen, die Wäsche nach bestimmten Tagen selbstständig wechseln und in den Wäschekorb tun. Und im Schulalter selbst das Bett machen. Dann an der Garderobe sollen Schuhe, Jacken und Mäntel wirklich auch dort hängen und dort stehen, wo ihr Platz ist. Kinder lernen dadurch Verantwortung und Disziplin, eine Aufgabe regelmäßig mit Ausdauer durchzuführen. Das gibt Sinn für Ordnung und schafft auch eine angenehme Umwelt. Mütter haben das nun oft probiert und es klappt nicht. Warum? Das ist jetzt das große Fragezeichen. Warum klappt's nicht? Ja, und ich muss, also wir sind noch nicht, wie gesagt, so weit, aber ich glaube, es hängt an der Einübungsphase. Ich glaube, da hapert's. Eltern setzen vielleicht zu viele Dinge voraus, erklären schlecht und Kinder sind frustriert, dass sie es ihnen nicht selbst recht machen können. Und ich muss euch jetzt ein Beispiel nennen, wo ich selber genau so erlebt habe. Wie gesagt, wir hatten, der Benjamin, der räumt seine Duplos auf, aber es hat halt schon ewig immer so lang gedauert. Und er hat halt einen Stein immer nach dem anderen reingeworfen. Und jetzt kommt unser lieber Alexander zu Besuch, ja, zum Abendessen. Und hinterher hat ein Gebetskreis bei uns. Und hinterher hat er dann dem Benjamin gezeigt, schau Benjamin, du musst das so machen, mit beiden Armen. Und dann gehen mehrere Duplos auf einmal rein. Und das hat er mit ihm mit so einer Liebe immer wieder vorgezeigt, wie es macht. Muss, ja jetzt schafft das in einer Viertelstunde, ja, und da habe ich einfach gemerkt, ich habe es dem Benjamin nicht richtig vorgezeigt, wie er es leicht machen kann, jetzt macht es ihm, jetzt geht es viel besser, gell? Seit Alexander da war, muss öfter kommen, ja, also das ist mir ganz wichtig, ich habe das auch aufgeschrieben, dass ihr euch das merkt, es hängt so viel an der Einübungsphase, vorführen, zuerst vorführen, dem Kind, wie er die Aufgabe durchführen soll. Und das nicht nur einmal, bitte, sondern vielleicht 10-mal, 20-mal vorführen. Mehrmals mit dem Kind zusammen machen. Nicht sagen, ich habe es dir jetzt erklärt und du hast das gesehen, ich habe es dir vorgezeigt und dann allein lassen. Jetzt kommt der zweite Schritt, mit ihm zusammen machen. Und nicht nur einmal, 5-mal, vielleicht sogar 10-mal, bis ihr merkt, er hat das übernommen, was ihr ihm vorgezeigt habt. Und dann das Kind alleine machen lassen und dabei tüchtig loben. Ja, das ist ganz wichtig. Und dann macht's das Kind allein. Und was mir dabei ganz besonders wichtig ist, bitte, wenn ihr noch die Möglichkeit habt, beim ersten Kind ganz besonders auf die Einhaltung der Regeln achten. Was ihr beim ersten Kind schludrig macht und versäumt, das ist beim zweiten und dritten so schwer wieder oder vierten, fünften einzuholen. Weil das erste Kind ist ja auch Vorbild für die nächsten. Ist ja ganz klar, ist ja auch Erzieher schon mit. Und wenn das erste Kind nicht macht und ich es mit ihm nicht eingeübt habe, ja, dann denkt sich das zweite, ja, mein großer Bruder, meine große Schwester macht es nicht, ja, ich mache es dann auch nicht. Und das kostet, ich glaube, das erste Kind kostet diesbezüglich am meisten Kraft. Ja, weil es mit ihm am längsten einstudieren muss und einüben muss, bis es macht. Und da bitte ich euch, gebt nicht auf. Und da ist dann auch der Einsatz von Belohnungen ganz wichtig. Belohnungen sind dazu da, dem Kind zu helfen, neue Verhaltensweisen einzuüben. Also Belohnung hat vor allem dann Wert, wenn neue Verhaltensweisen eingeübt werden. Und ich habe kurz die Arten der Belohnung notiert. Die soziale Belohnung, ermutigende, anerkennende Worte, Umarmung, Lächeln, Kuss, Augenzwinkern oder mal eine besondere Aktivität, ein Picknick, ein Zoo oder eine handfeste Belohnung, mal ein Lieblingsessen, Süßigkeiten, Spielzeug, Musikkassette, Buch, Geld, vielleicht auch mal. Bei uns ist es eben so, ich habe es auch schon letztes Mal gesagt, die Süßigkeiten haben bei uns eben den Belohnungscharakter. Benjamin freut sich immer, wenn er halt dann seine 2 Smarties oder Gummibärchen kriegt. Und da staffeln wir eben nach Schnelligkeit. War er heute ganz traurig, dass eben nur noch 1 rausgeschaut hat. Ja, aber da kriegen die Süßigkeiten eben ganz besonderen Wert auch. Das ist mir so wichtig. Setzt die Süßigkeiten als Belohnungsmittel ein. Gebt sie nicht einfach so. Damit nehmt ihr euch ein wertvolles Erziehungsmittel aus der Hand. Gut, dann Essensgewohnheiten. Bis ein Kind sich öffentlich richtig benimmt, geht ein beständiges, mühsames Training am häuslichen Esstisch voraus. Ihr Lieben, wir merken das jetzt so daheim. Unsere Essenszeiten sind momentan so anstrengend. Ich glaube, von daher habe ich auch meine Magenprobleme. Also es ist ein Stress, ja. Aber wir wollen nicht aufgeben. Bei Mühlern ist es so, das Kind, das mit dem Küchendienst spricht das Tischgebet und die Kinder ab Schulalter bleiben sitzen, bis alle fertig gegessen haben. Ab 4 Jahren sollte man dem Kind beibringen, mit geschlossenem Mund zu essen. Ab 5 Jahren soll es den Teller selber auffüllen. Und dann sollte man ihm auch sagen, was du dir zutraust, das musst du aber auch aufessen. Und dann lernt das Kind auch, sich selbst einzuschätzen. Und wenn eben dann nicht aufgegessen wird, eben, das hat Wilfried schon gesagt, dann den Nachtisch streichen oder wie wir es eben machen, dann gibt es denselben Teller abends eben wieder. Wir tun nicht mehr zwingen, das hat sie aufgehört. Und wenn er sagt, er mag nicht gut, dann ist fertig und dann kriegt er denselben Teller abends wieder hin. Und bei schlechten Essern sollte man wirklich auch auf den Süßigkeitskonsum zwischendurch wachen. Und was ist mit dem ständigen Mäkeln und schon wieder und so? Da will ich euch auch sagen, mäkelnde Kinder haben oft auch mäkelnde Väter. Ja? Da ist wieder unser Vorbild gefragt. Da ist es doch viel besser, wenn der Vater die Mutter für die Mühe in der Küche lobt und sich fürs Essen bedankt. Da muss ich meinen Mann wieder loben, der macht das wirklich fein und sagt auch oft, so Benjamin, das tust der Mutti fürs gute Essen danken. Und das sagt der Benjamin dann auch sehr oft. Und manchmal eben auch durch das Vorbild gelernt, da sagt Wilfried nichts, dann sagt, oh Mutti, heute hast du aber gut gekocht. Ja, kommt aus seinem Kindermund. Und da freue ich mich ganz arg. Ja. Gut, dann zum Schlafen gehen. Bei vielen Familien gibt es da ja viele hektische Szenen, Schimpfen und Toben, bis Kinder endlich im Bett sind. Und da fängt es auch wieder im Kleinkindalter an mit der Gewöhnung. Wir machen es eben so, aber das hält auch jeder, wie er es für richtig hält, das ist unterschiedlich. Wir machen es halt so, mit dem Baby, mit der Amelie, da wird gesungen, Spieluhr an und dann Licht aus und raus. Und beim Benjamin, da ist das Erzählen dran, Geschichte erzählen aus der Bibel und singen, beten und dann auch Licht aus und raus. Und dann gibt's nichts mehr. Und das ist er von klein auf so gewöhnt. Da hat man eigentlich, kann sich noch ändern, aber bis jetzt muss ich sagen, hat man da wirklich keine Probleme. Und ich bin dankbar und ich glaube einfach, dass da die Regelmäßigkeit so viel ausmacht. Dass eben nicht einmal so und einmal so, die Kinder haben gern gewohnte, also so einen gewohnten Rhythmus, der immer gleich verläuft. Und an den, das ist für sie auch ein Schutz. Sie wissen, jetzt kommt das und das und das, gibt ihnen Geborgenheit und dann ist auch Frieden. Nach dem Abendessen sollte man vielleicht nicht mehr so, das wilde Toben sollte man dann mehr abschalten und vielleicht zur Tradition werden lassen, den Tag mit Malen oder Lesen mehr ausklingen lassen, mit Kassetten hören und oft vielleicht auch mal mit den Eltern zusammen. Bei recht aktiven Kindern vielleicht im Bett noch lesen lassen, bis sie müde werden. Man muss ja auch das individuelle Schlafbedürfnis berücksichtigen. Man kann da auch nicht wieder alle über einen Kamm scheren, gerade wenn 3, 4 Kinder in einem Zimmer liegen. Muss man das Kind morgens ständig aus dem Tiefschlaf reißen, dann hat es gewiss zu wenig Schlaf. Man sollte mit dem Kind auch die Zu-Bett-Geh-Zeiten begründen, dass es eben wichtig ist, um für den Unterricht fit zu sein. Dann Schule und Hausaufgaben. Denkt an die Ampel. Für die Schulaufgaben kann das, für die Schulfrage kann das ganz besonders wichtig sein. Für einen Praktiker kann ein solider Realschulabschluss wesentlich förderlicher sein als ein gequältes Abitur. Müllerns haben dazu eine feine Sicht entwickelt. Die Schulung eines aufrichtigen christlichen Charakters und ein erfülltes Leben im Dienst für Gott ist wichtiger als jegliche Karriere in unserer Gesellschaft. Darauf wollen wir dann bei den Erziehungszielen noch eingehen. Das bedeutet aber, doch zu beten und Gott zu fragen, was er mit dem Kind für Pläne hat, wie er sich das Leben des Kindes gedacht hat. Besonders wenn sich ein Kind in der Schule schwer tut, muss man sich sagen, ein ausgeglichener, lebensbejahende Persönlichkeit ist wichtiger als ein gehobener Schulabschluss, der mit vielleicht einer verkorksten Persönlichkeit bezahlt wird. Und ich kenne da ein Mädel und ich kenne mehrere, die da wirklich unter dem Druck der Eltern stehen und wo es sich nicht ausgezahlt hat, wo die Persönlichkeit der Kinder darunter gelitten hat. Müllerns haben ihre Kinder so spät wie möglich eingeschult und stellten fest, wie diese Schonzeit dem Kind einen riesigen Reifeschub gegeben und ihm geholfen hat, den ungewohnten Schulalltag gelassen zu meistern. Vor der Einschulung bitte keine negativen Bemerkungen über die Schule oder Lehrer. Keine Sätze wie, wenn du dich in der Schule so benimmst, naja, das kann ja was werden. Das habe ich jetzt im Urlaub wieder bei einer Freundin miterlebt, wo das Kind eben jetzt eingeschult werden sollte oder und eins die Schule wechseln. Oh, wir haben schon richtig Angst, wie wird das nur werden? Ja, da kriegt das Kind dann auch Angst davor. Ja, zwei Dinge sollten vor dem Schuleintritt eingeübt sein, der Schulweg und selbstständiges An- und Ausziehen sämtlicher Kleidungsstücke. Und wie ist es mit den Hausaufgaben? Da möchte ich wirklich aus Erfahrung dringlich raten, lasst das Kind seine Aufgaben von Anfang an selbstständig erledigen. Lasst euch vom Kind erklären, was es zu tun hat, nicht umgekehrt. Dein Lösungsweg ist vielleicht ein anderer als der in der Schule. Darüber hinaus passt es in der Schule dann nicht richtig auf, weil es zu Hause sowieso noch alles mal erklärt kriegt. Den Fehler habe ich bei meinem Bruder gemacht. Ja, ich bin heute, das war mir so eine Lehre. Ich habe mit ihm die Hausaufgaben gemacht, mit ihm für die Schularbeiten geübt und ich habe ihn so zur Unselbstständigkeit erzogen. Der war zu faul, dann einmal einen Fehler selber zu suchen. Weil ich ihm immer alles gesucht habe, mit ihm durchgerechnet, der hat keinen Fehler mehr gesucht, bei der Mathearbeit dann auch nicht, ja, in der Schule. Was nicht aufgegangen ist, ist halt nicht aufgegangen. Aber da bin ich mit Schuld gewesen. Und das möchte ich mir bei unseren Kindern wirklich ersparen. Aber ich habe den Hang dazu, da zu aktiv zu sein. Da muss ich wirklich sicher an mir arbeiten, dass ich da das Kind von Anfang an und wir das Kind von Anfang an alleine arbeiten lassen. Es ist nicht gut, wenn die Mutter eben ständig neben dem Kind sitzt und Aufgabe für Aufgabe durchkämpft und es womöglich laufend antreiben muss. Auch bei Hausaufgaben gilt als Erziehungsziel die wachsende Selbstständigkeit des Kindes. Die beste Zeit für Hausaufgaben, da gibt's jetzt natürlich keine eindeutige Antwort, da hängt wirklich auch vom Kind ab. Das eine erledigt's schnell nach dem Essen und hat dann frei, das eine braucht eine Spielpause, um sich richtig auszutoben, der eine macht's in schriftliche Sachen Nachmittag und lernt dann abends, also das muss man vielleicht dann auch mit dem Kind besprechen. Dann sinnvolle Freizeitgestaltung. An verregneten Tagen sitzen dann die Kinder in der Wohnung herum und wissen nicht, wie sie sich beschäftigen sollen. Die jetzt vor euch liegenden Jahre des Kindes bis zum Beginn der Pubertät sind enorm wichtig zum Entdecken und Einüben der Fähigkeiten. Dobson sagt, es gibt nichts Riskanteres als einen Teenager ohne spezielle Fähigkeiten, ohne ein ernsthaftes Hobby, ohne jegliche Kompensationsmittel in die Stürme der Adoleszenz zu schicken. Meldet man nun sein Kind zu einem Kurs an, Musik, Malen oder Sport, bei einschleichender Bequemlichkeit ruhig noch eine Weile auf hartnäckig auf Fortsetzung beharren. Nicht so schnell aufgeben. Dann welche Spielsachen? Dinge, die abwechslungsreich sind, die Fantasie und die schöpferischen Kräfte anregen. Bei den kleineren Holzbausteine, Lego, Duplo, Playmobil. Dann Sportgeräte, Trampolin, Hankeln heißt das? Hankeln? Nee. Handeln, ja, Handeln, genau. Das Stelzen, dann Musikinstrumente, Blockflöte, Mundharmonika, die Klanghölzer, Rasseln, Bongos, Schellen, dann die technischen Bausätze, Experimentierkasten für Elektronik, Biologie, Chemie, Physik und so weiter. Das sind Dinge, die wirklich auch das Denken und die Fantasie der Kinder auch ankurbeln. Handpuppen, Figurentheater, Taschenlampe, Magnet, ein Sortiment von Werkzeugen und Materialien. Das ist ganz fein. Das sind wertvolle Spielzeuge. Bedenkliche Spielzeuge, billiges Plastikzeug, kitschige Babypuppen, weil die dann nämlich so ein wirklich auch so ein Schönheitsideal, genau, ein Schönheitsideal vorspiegeln und da kommt ein Kimmel unter Druck, ja. Dann Revolver, Panzer, grässliche Masters, Regina Regenbogenkassetten, alles gewaltverherrlichende Spielsachen sollten in christlichen Familien nicht gekauft werden, wenn sie da sind und wenn wir sie geschenkt kriegen, dann mit dem Kind das durchsprechen. Und da habe ich auch gelernt, also da großzügig zu sein, zumal mein Mann ja Soldat war, gell? Aber dann das auch durchsprechen mit den Kindern. Dann die antichristlichen Sachen, die Masters of Universe, die lieben Außerirdischen, dann E.T., Alf, Hexen, Vampire, die Glücksbärchen und so weiter. Da gibt's eben das feine Buch von Scambrix, Der Griff nach unseren Kindern. Da werden diese Dinge sehr gut aufgeführt. Dann, wenn man so eine Kassette geschenkt kriegt, ja, was macht man dann? Haben wir auch schon bekommen. Dann eben vielleicht mit dem Kind zusammen anhören und sagen, so, du schau, das und das, das passt doch gar nicht. Da wird über Gott geschimpft oder da wird das und das, das passt gar nicht zu uns, ja, wo wir doch Gott lieb haben. Aber nicht einfach wegnehmen und verbieten, sondern auch mit dem Kind durchsprechen. Sonst heißt nur, meine Mutti verbietet alles oder mein Vati, sondern das mit dem Kind auch besprechen. Ja, also die Eingangstore für New Age Gedankengut sind vor allem Langeweile, Neugier und Verzweiflung. Das kommt dann vor allem im Teenageralter zum Tragen. Dann zum Fernsehen ein paar Sätze. 2% nur noch aller Elternhäuser sind ohne Fernsehen. 6- bis 9-Jährige schauen 1 bis 1,5 Stunden täglich und 10- bis 12-Jährige 2 Stunden. Die Trennungslinie zwischen Kinderwelt und der Erwachsenenwelt ist verwischt. Nichts bleibt dem Kind verborgen. Krankheit, Tod, Verderben, Aggression, Sexualität, Verzweiflung. Ihnen wird damit ein Stück Kindheit geraubt. Kinder verlieren desto stärker auch das Empfinden für Gewalt, je häufiger sie Fernsehen. Müllerns sagen, und ich glaube, wir werden es dann wohl auch so halten, also Müllerns sagen, wir stehen dem Fernsehen in seiner heutigen Form sehr ablehnend gegenüber. Nur wenige Sendungen sind für Kinder so lehrreich und attraktiv, dass sie ihnen das eigene Spielen ersetzen können. Die Alternative, das gefällt mir auch bei euch so gut, erstens der Fernseher mal gar nicht im Wohnbereich, sondern wenn schon, dann irgendwo im Keller, wo es eben nicht nur schnell heißt, mein Knopf, da muss man schon mal runterlaufen, ja. Und dann ein Sortiment an guten Videos, ja. Ich finde, gar nichts, da werden die Kinder auch nur so heißhungrig drauf und gehen dann zu den Kindern, zu den Nachbarskindern, Schulfreunden. Aber da Videos, da kann man die Sachen aufnehmen und weiß dann, was die Kinder auch anschauen. Und dann kann auch mal beim verregneten Tag, dann schaut man halt mal so einen guten Videofilm an. Aber Fernsehen, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, darf niemals als Belohnung und Fernsehverbot niemals als Bestrafung eingesetzt werden. Dadurch wird das Fernsehen nur aufgewertet. Ist ganz wichtig, ja. Dann Freunde. Freundschaften können viel bewirken, zum Positiven, aber auch zum Negativen. Im bedrohlichen Fall darf man Kinderfreundschaften auch verbieten. Das hat meine Mutti mit mir auch gemacht und da wird rebelliert, aber wenn man es gut begründet, das verkraften dann die Kinder schon auch. Und wie gesagt, im Teenageralter wird es schwieriger mit dem Verbieten. Da komme ich dann mit der Rebellion, dann muss ich oft dann schon zurechtkommen. Wichtig ist dabei, und das gilt gerade für uns christliche Eltern, habt ein offenes, gastfreies Haus. Freundschaften zu christlichen Familien, Freizeiten, wo Brieffreundschaften entstehen können. Gute Freunde im Teenageralter sind unbezahlbar und die wachsen in diesem Alter. Ja, wenn Sie die dann in die Teenagerphase mit hineinnehmen, komme ich dann nächstes Mal drauf zu sprechen, kann Ihnen so manches erspart bleiben. Dann zum Taschengeld. Ab welchem Alter sollte man überhaupt Taschengeld geben? Wie viel? Was ist überhaupt der Zweck des Taschengeldes? Mühlands halten so, und das hat mir auch gut gefallen, beim Eintritt in die Schule. Da ist so ein Eintritt in eine neue Welt und das Kind erkennt durch eine regelmäßige Auszahlung den Wert des Geldes und lernt planen, einteilen und sparen. Sie empfehlen einem Grundschulkind wöchentlich das Geld auszuzahlen, später 14-tägig und dann ab 10, 12 Jahren dann monatlich. Wichtig, mit zunehmendem Alter mehr Freiheit und Verantwortung im Umgang mit Geld. Vom Taschengeld zum Wirtschaftsgeld. Sie machen das auch fein, das hat mir auch gut gefallen. Mit dem hatte ich mich vorher überhaupt noch nie auseinandergesetzt, aber es gefällt mir auch sehr gut, wie das Mühlands machen. Sie machen es zum Beispiel so, dass ab der 4., 5. Klasse das Schulmaterial, das laufende Schulmaterial von den Kindern selbst bezahlt wird. Zum Schulbeginn geben sie die Startausrüstung, aber dann sind die Kinder selbstständig dafür verantwortlich. Aber das muss sie natürlich dann im Taschengeld berücksichtigen. Ja? Aber das Kind lernt dann damit umgehen. Mühlern sagen, seitdem sind die wertvollen Schreibblöcke und so nicht nur noch für Schmierpapier verwendet worden, dann lernten die damit besser umgehen. Ja? Oder dann Geschenke für Geschwister, Eltern, Weihnachten, Klassenkameraden. Nicht sollten da alles die Eltern zahlen. Das Kind soll ruhig auch ein kleines Opfer für geben dafür, dass es eingeladen ist. Denn ein Geschenk ist ja auch ein Ausdruck einer persönlichen Anteilnahme. Und da machen es Mühlern so, sie lassen 5 Mark das Kind zahlen und den Rest zahlen sie dann drauf. Und für die Weihnachtszeit, gerade bei Mühlerns mit 13 Kindern, geben sie eben noch ein 13. Taschengeld sozusagen dazu. Aber wenn man dann das mal durchrechnet, dann kommen dann die Extraausgaben, die Eishalle, der Zoo, das Futter für die Kaninchen. Ja, Papa, kann ich bitte Geld haben? Hütet euch vor zu vielen unkontrollierten Extrazahlungen. Sie können den wohlüberlegten Lernprozess einer Wirtschaftserziehung für Heranwachsende zunichte machen. Lieber die Kosten vorher einkalkulieren, dann kommt man von einer gedankenlosen Taschengeldzahlung mit den vielen Extraausgaben weg und führt das Kind zu einer wertvollen Wirtschaftserziehung, die bleibende Auswirkungen für die Zukunft haben wird. Mühlands machen es also so, die rechnen das durch. Aha, so viele Geburtstage ungefähr im Jahr, dann so viele noch bei den Klassenkameraden, dann so viel ungefähr Schulmaterial und dann die Extras und dann kriegt er davon das Taschengeld und damit muss er dann auskommen, dann gibt's keine extra Zuschüsse mehr. Und wenn er nicht auskommt, dann ist halt fertig, dann kann er nicht mehr in den Zoo und dann kann er halt das und das nicht mehr machen. Da muss er das dann lernen. Also mir hat das sehr gut gefallen. Ich habe auch immer so noch das so im Kopf, Taschengeld, ja, und dann für das und das kommen halt so dann noch die Extrazahlungen. Aber da lernt das Kind eigentlich nicht den Umgang mit Geld. Also da mache ich euch viel Mut, das vielleicht auch zu übernehmen. Dann mithelfen. Die Mithilfe aller Familienmitglieder soll für den reibungslosen Ablauf eines Haushalts eine Selbstverständlichkeit sein. Nicht nur Mädchen, auch die Jungen tragen ihren Teil Verantwortung. Das Mithelfen hat weitreichende Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung. Möchten wir, dass unsere Kinder hilfsbereit, ausdauernd und selbstständig sind, dann geben wir ihnen doch Aufgaben, bei denen es diese Tugenden lernt. Der ideale Rahmen dafür ist eben die Mitarbeit in der Familie. Machen sich Eltern, insbesondere die Mütter, zu Dienstboten ihrer Kinder, versäumen die Kinder ein gehöriges Stück an guter Persönlichkeitsentwicklung. Leider geht es in vielen Familien so zu. Man hört immer eine Entschuldigung. Zuerst sind die Kinder zu klein, um mithelfen zu können. Es geht ja allein viel schneller. Sind sie allerdings größer, haben sie zu viel andere Dinge zu tun, um auf den Gedanken zu kommen, mitzuhelfen. Ehe du dich dann versiehst, macht dein Teenager ein langes Gesicht oder ein Gemeckere und sagt, ja, dann musst du es eben selber machen. Warum sollte der Heranwachsende auch jetzt mit anpacken, wo er es doch vorher so schön bequem hatte? Und da muss ich auch sagen, da bin ich für meine Erziehung sehr dankbar. Meine Mutter hat nach dem Grundsatz gehandelt, zuerst die Arbeit, dann das Spiel. Und da haben meine Freundinnen gewartet und ich musste das Geschirr abtrocknen, vorher konnte ich nicht raus. Ja. Und ich muss sagen, diese Arbeitshaltung kommt mir heute so zugute. Ja. Einfach auch was durchziehen, auch wenn man mal keine Lust hat. Und das möchte ich auch gern unseren Kindern weitergeben. Die Mitarbeit zwischen 6 und 12 Jahren, wie kann die ausschauen? Einmal pro Woche hat bei Mühlans jedes Kind Küchendienst. Mit dem Eintritt in die Schule werden sie in diese Aufgabe eingeführt. Tischdecken, abräumen, Geschirr in die Spüle räumen, sauberes Ausräumen, Papierkörbe leeren, Schmutzwäsche in die Waschmaschine oder an die Waschmaschine, saubere in die Schränke, Zimmer sauber halten, die Schuhe putzen und auf Ordnung an ihrem Platz an der Garderobe achten. Allen Kindern ist klar, dass sie ihren Teil Verantwortung tragen, damit der Familienalltag reibungslos läuft und dass man Dinge auch tun muss, wenn man dazu eben mal keine Lust hat. Das Kind soll ein gesundes Arbeitsverhalten vermittelt bekommen, denn wenn es nur nach dem Lustprinzip arbeitet, ist es nicht gesellschaftsfähig. Wöchentlicher Arbeitsnachmittag für gut 2 Stunden, an dem der Hof gefegt wird oder Laub weggefegt wird, Unkraut gejätet oder der Hausputz dran ist, ist bei Mühlans eben im Wochenprogramm mit einkalkuliert. Der Rahmen der elterlichen Erwartungen ist klar abgesteckt, das Kind weiß, was es zu tun hat. Das bewahrt auch vor Überforderung der Kinder, dass man sie ständig ranzieht, oh, jetzt mach mal das und mach mal das, mach mal das. Die Kinder wissen, so, jetzt, das ist mein Arbeitsprogramm. Und für außergewöhnliche Zusatzarbeiten gibt es dann Geld bei Mühlans. Eben, wenn die Zeit schon vorüber ist und noch 2 Beete zu jedem oder für eine Autowäsche, dann zahlen Mühlans eben dann was. Das hat mir auch gefallen. Das ist wichtig, nur so viele Regeln, die man auch überwachen kann. Sonst bringt man sich und das Kind unnötig in Schwierigkeiten. Gerade bei trägen Kindern erweisen sich nun Listen als sehr vorteilhaft. Ich habe hier so eine Liste. Da. Es gibt Mütter, die nörgeln, drohen und schimpfen und verpesten damit die Familienatmosphäre. Besser ist es doch, eine Aufstellung ruhig und sachlich einzuführen und ohne viel Worte auf die Einhaltung zu achten. Da erspart man sich doch viel Kraft. Jede Liste sollte ein paar Aufgaben beinhalten, die dem Kind leicht fallen. Und für jedes Ding, das nicht erledigt wird, gibt es Striche. Also hier zum Beispiel ich habe mein Zimmer aufgeräumt, meine Wäsche eingeräumt, ich bin pünktlich schlafen gegangen, ich habe die Katze versorgt und dann die Blumen sind gegossen, ich habe meine Arbeitszeit eingehalten. Und dann gibt's eben, Claudia Müller macht so, die haben da in jedem Zimmer eine Pinnwand und da liegt die Liste und sie geht jeden Morgen, geht sie halt durch die Zimmer und schaut, ob das so halbwegs in Ordnung ist und macht dann eben ihre Bemerkungen an der Liste oder schreibt auch mal ein kleines Brieflein da und dort zur Ermutigung oder auch zur Korrektur. Und bei 13 Kindern ist das natürlich ganz eine feine Sache und erspart ihr viel Arbeit. Für Dinge eben, die nicht erledigt worden sind, gibt Striche. Bei 8 Regeln nicht mehr als 2 bis 3 Striche. Konsequenz, bei 4 Strichen gibt es dann eben eine Zusatzarbeit im Zusammenhang mit dem Versäumnis. Und wenn das Kind denkt, ach, jetzt habe ich sowieso schon 4 Striche, jetzt lasse ich es gleich laufen, dann aber eine härtere Konsequenz. Und wenn in einer Woche nichts zu beanstanden ist, geben Mühlans einen Zuschuss von 1 oder 2 Mark zum Taschengeld der nächsten Woche. Und bei einem Strich eben den halben Betrag. Also es hat mir gefallen, da ist der Rahmen der Verantwortung abgesteckt. Aber wie gesagt, man muss bei klein auf damit anfangen. Ich habe letztes Mal die Liste für 4-5-Jährige aufgelegt. Damit müsste man dann halt vielleicht schon beginnen. So, jetzt noch ganz kurz zum letzten Punkt. Da brauche ich nicht mehr viel sagen, da hat ja Wilfried schon viel drüber gesprochen. Das Dach der Konsequenz und Disziplin. Was nützen jetzt die besten Regeln, wenn sich hinterher keiner danach hält und die Eltern nicht wissen, wie sie deren Befolgung durchsetzen können? Wann sollten Eltern konsequent sein und Disziplin anwenden? Erstens, ihr habt das auf eurem Arbeitsblatt, wenn ein Kind unwillig ist, neue Verhaltensweisen zu lernen. Zum Beispiel ein 5-Jähriger kann sich schon sehr gut anziehen, aber er will es nicht. Dann ist eine Konsequenz dran. Oder wenn es eine Familienregel nicht einhält oder gegen sie verstößt. Erscheint zum Beispiel nicht zum geplanten Küchendienst. Oder wenn deine Autorität herausgefordert wird und sich dein Kind respektlos und rebellisch verhält. Bei jeder Unwilligkeit oder jedem Fehlverhalten eines Kindes ist auch eine Botschaft an uns Eltern dabei. müssen wir uns immer wieder auch selber fragen, habe ich mich richtig und klar genug ausgedrückt? Ist meine Forderung gerechtfertigt? Bin ich zu pingelig oder gesetzlich? Ist das Kind altersgemäß überfordert? Erwarte ich zu viel? Liegen körperliche Ursachen vor, das vielleicht gerade vor einer Krankheit liegt? Ja? Oder ist das Kind emotional ausgeglichen? Oder ist es gerade in dieser Phase, wo es die emotionale Zuwendung vermisst, ja, und dann einfach viel aufmüpfiger ist? Diese Dinge muss ich einfach vorher auch immer wieder durchdenken. Ja, und auf das Letzte brauche ich ja jetzt nicht mehr eingehen. Wilfried hatte in seinem Referat über Konsequenz und Disziplin die Möglichkeiten genannt, die natürlichen Folgen, die logischen Konsequenzen, auferlegte Konsequenzen, Verzicht auf Privilegien, Hilfeleistungen, Isolieren im eigenen Zimmer und als Letztes körperliche Züchtigung. Gut, fertig.